Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, auch interessant. Mein Name ist Ali Hackalife und mit dabei ist wieder Basti, hallo.
Hi.
Wir haben das erste Mal seit langer Zeit sehr gute Nachrichten. Und zwar ist Julian Assange auf dem Weg, ein freier Mann zu werden. Und zwar geschah Folgendes. Nach mittlerweile 14,5 Jahren Verhandlung haben die USA Assange einen Deal vorgeschlagen, nachdem er sich vor einem US-Gericht als schuldig bekennt. Im Gegenzug werden die Jahre, die er im Hochsicherheitsgefängnis und in der Botschaft inhaftiert saß, ihm angerechnet als abgesessene Haftzeit. Und daraufhin darf er dann in Australien wieder frei sein. Also er wird nicht freigesprochen, weil er sich ja tatsächlich schuldig bekennen muss. Dafür bekommt er dann aber hinten um drei Ecken rum die Möglichkeit, wieder frei zu sein. Und da kann ich nur sagen, das ist eine der besten Nachrichten, die ich seit langem gesehen habe. Natürlich ist es ein vergiftetes Geschenk, das die USA ihm da angeboten haben, aber es ist so viel besser. Ich hatte schon in meinen Notizen stehen, am 3.7. wird Julian 53 und ich hatte hier schon einen Rant darüber stehen, dass es eine Schande für die europäische Wertegemeinschaft ist, wie man mit Julian umgegangen ist. Dementsprechend bin ich froh, dass es da jetzt Veränderungen gibt in seiner Situation.
Wir hatten es auch letztens schon mal angesprochen, dass wir hoffen, dass da sich demnächst mal was tut. Ich weiß nicht, ging es dir auch so, dass du so ein bisschen Bauchschmerzen bei dieser ganzen Meldungen hattest?
Ja, also es kommt ja vieles zusammen. Die USA haben direkt erstmal ein Loophole gefunden, dass Assange, der ja im Moment auf allen No-Fly-Lists steht, nicht mit Linie fliegen durfte. Deswegen wurde relativ kurzfristig ein Privatflugzeug ausgeliehen und gechartert. Und jetzt haben die USA es tatsächlich geschafft, es so zu dribbeln, dass er für das Betreten von hoheitlichem Luftraum der USA ohne Voranmeldung muss er $500,000 Strafe zahlen. Also es ist einfach wirklich, aber GoFundMe hat den Job geregelt und ich finde das wirklich eine Unverschämtheit. Und ich habe vor allem das Gefühl gehabt, dass er nicht freigelassen wurde, also dass dieser Deal nicht angeboten wurde, weil man gesagt hat, das ist das Beste, was eine freie Demokratie tun kann, sondern ich glaube, jetzt steht ja am Donnerstag in den USA, Freitag 3 Uhr deutscher Zeit, steht die erste Debatte Trump gegen Biden an. Und ich bin mir sehr sicher, dass das politische Munition war, die man aus dem Weg geräumt haben wollte.
Stimmt, das ist ein guter Grund. Weil ich habe mich auch gefragt, warum genau jetzt kommt dieser ich würde es nicht Einsicht sagen, sondern dieser Bewegung von Seiten der USA. Ne? Die waren ja die ganze Zeit sehr, sehr stur. Und ich habe mich gefragt, warum genau jetzt. Aber das ist eine gute Begründung.
Ja. Vor allem, Julian muss sich zu irgendetwas schuldig bekennen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Unterlagen, weil bis heute gibt es keinen Nachweis über eine Person, die durch seine Veröffentlichungen auf WikiLeaks persönlich geschädigt wurde. Und das war das einzige Argument, was man ihm immer entgegengehalten hat, dass er durch das rücksichtslose Veröffentlichen der Dokumente Menschenleben gefährdet hätte. Und das ist halt noch zu belegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier ein Zitat in unseren Notizen. Und zwar, ich kann nur sagen, dass ich sehr froh bin, dass dieser Fall, der überall auf der Welt sehr emotional diskutiert wurde und viele Menschen bewegt hat, dass er nun endlich eine Lösung gefunden hat. Und das ist von Annalena Baerbock, unserer Außenministerin. Mhm. Und ich finde, dass ein wirklich schwaches Statement. Ich möchte daran erinnern, als sie im Wahlkampf waren, hat sie noch gesagt, dass Assange zu begnadigen für sie ein wichtiges Anliegen ist für eine wertegeleitete Außenpolitik. Und ab dem Moment, wo sie in Verantwortung war, hat sie ihn einfach komplett vergessen, hat völlig ausweichend geantwortet, wurde mehrfach angesprochen zu Assange und hat dann gesagt, sie wäre jetzt bei den neuesten Entwicklungen nicht auf dem Laufenden, was wirklich, wirklich hochgradig peinlich ist, weil die neuesten Entwicklungen waren so wenig und so dramatisch. Ich gehe davon aus, hätte sie gewollt, hätte sie da viel mehr mitbekommen können.
Aber also ich denke nicht, dass sie nichts davon mitbekommen hat, sondern es einfach öffentlich nicht diskutieren wollte. Und da,
das finde ich moralisch schwach. Also ja, was hätte denn passieren sollen? Hätten die USA jetzt auf einmal gesagt, ihr wollt also diesen Journalisten nicht im Gefängnis verrotten sehen, ja, dann brechen wir jetzt unsere Handelsbeziehung ab. Nee, das ist ja Quatsch. Also wirklich, so viel Rückgrat hätte ich mir dann doch gewünscht. Und ja, ich bin einfach froh, dass sich jetzt gerade nach und nach etwas verändert. Als die ersten Bilder und Videos rumkamen, als er dann über Heathrow International aus London rausfliegen durfte und seine Frau angerufen hat, die gerade in Sydney war. Und also die ganzen Bilder davon, das ist so, bewegend und erschütternd. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit und ich hoffe, dass das Leute nochmal wachrütteln und mobilisieren wird, denn das, also es ist mit nichts rechtfertigbar, was da passiert ist.
Ja, also für mich fühlt sich das Ganze auch noch so ein bisschen surreal an und also die finale Verhandlung ist ja dann morgen am Mittwoch bei uns früh um, also unserer Zeit glaube ich früh um 9. Und ich werde das sehr stark verfolgen und bin gespannt, was da genau rauskommt. Und weil ich vorhin meinte mit so Bauchschmerzen, für mich war das Ganze noch so, also fühlt sich zum einen so ein bisschen surreal an und so ein bisschen wie aus so einem Film, als wäre sozusagen nur noch der Attentat auf ihn. Und deswegen meinte ich so ein bisschen mit Bauchschmerzen, weil das fühlt sich nach so langer Zeit irgendwie ein bisschen surreal an, so ein bisschen unecht, so ein bisschen, wie kommt das auf einmal, was sind da wirklich die Beweggründe dahinter vielleicht?
Das erste Mal, dass ich in London vor der ecuadorianischen Botschaft stand, weil ich wusste, Assange sitzt dort ein, habe ich nachgeschaut, das ist einfach 9 Jahre her. Also, ja. das ist so krass. Da ist
verdammt viel passiert in dieser Zeit, ey.
Ja, man kann ihm nur das Beste wünschen. Ja. Ich glaube, es ist schwer, nach der Situation wieder zurück in ein Leben zu finden. Und also er ist 53, wenn er Glück hat. Also er hatte ja in seiner Haftzeit mehrere Schlaganfälle aufgrund des Drucks der Haftbedingungen. Und ich hoffe, dass er einfach noch 30 Jahre auf freiem Fuß hat. Das würde ich ihm sehr wünschen.
Ja, und dass er dann wirklich auch in Ruhe in Australien leben kann und nicht irgendwie Amerika dann doch noch irgendwelche Spione oder sowas ihm hinterher schickt.
Ja, also ich gehe davon aus, dass er nicht unbehelligt sein wird und so wie es seine Natur vor den 14,5 Jahren Haft war, gehe ich auch davon aus, dass er sehr schnell wieder international erscheinen wird. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wenn er dieses Mal zum Chaos Communication Congress als Gast geschaltet wird, man es nicht abbricht. Das muss ich auch rückblickend sagen, finde ich immer noch eine extrem schwache Leistung, wie der CCC damals mit ihm umging. Also,
ich glaube, das haben nicht alle mitbekommen. Ich glaube, das muss man noch mal kurz erläutern.
Es war so gewesen, dass Julian Assange als Redner, als Gast per Videoschalte mit auf ein Panel des Chaos Computer Club geschaltet wurde, als der noch in Hamburg war, glaube ich, der 30C3, 31C3, also das ist schon eine Ecke her. Und während dieses Panels, während seines Vortrags, ist angeblich die Verbindung abgebrochen. Das war aber zu dem Zeitpunkt, als gerade auch hohe Wellen rund um den Prozess der angeblichen Vergewaltigung in Schweden liefen, wo ja mittlerweile die beteiligten Frauen gesagt haben, es ging ihnen darum, dass Julian einen HIV-Test vorweist. Es ging nicht um eine Vergewaltigung und daraus dann die Behörden eine Vergewaltigung gemacht haben, der ermittelt wird, vermutlich auf Druck der USA. Und wegen dieser definitiv kontroversen Situation hat man es damals für möglich gehalten, hier im Raum des Ungewissen seinen Redebeitrag abzubrechen.
Mhm.
Ja. Ich verstehe die innerclub stattfindende Diskussion darum, dass man auf keinen Fall Leuten eine Bühne geben möchte, die Vergewaltiger sind. Also auch das wäre rund um Jacob Applebaum zum Beispiel, ist da auch viel passiert, wo es um Harassment geht, wo ich auch richtig finde, dass der Club da klare Kante zeigt. Aber es ist, also bis heute ist die offizielle Ansage ja immer noch, es handele sich um einen technischen Defekt, dass man die Konferenz mit Julian verloren hat und das halte ich nicht für plausibel.
Mhm. Ja, ich hatte das tatsächlich alles nur im Nachhinein mitbekommen und war da gar nicht so deep drin und aber ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
Er ist halt, und das wird auch weiterhin so bleiben, er ist schon immer eine Person gewesen, die angeeckt ist und die polarisiert hat. Ich kann dazu sehr empfehlen, von 2011, 2010, als das gerade losging, als Julian Assange damals wegen WikiLeaks das erste Mal verfolgt wurde, da haben Frank und Fefe einen Alternativlos-Podcast dazu gemacht, wo sie auch mal erklären, weil die ja Julian auch schon deutlich länger kennen und ihm damals auch gecouchsurft haben, als er seine Weltreise gemacht hat und so. Und da erklären sie mal so ein bisschen seine Philosophie mit dem Staaten überwinden durch Transparenz und so weiter. Und das ist schon, da steckt wirklich viel hinter. Und ich habe auch in meiner Philosophie-Hausarbeit zum Thema Recht auf Widerstand das ein bisschen eingearbeitet, weil das ist mehr als einfach nur, ich habe Dokumente, ich tue sie ins Internet, sondern da steckt ein Konzept hinter. Und dieses Konzept ist halt eins, das sich sehr kritisch gegenüber monolithischer Herrschaft äußert. Und ja, wenn man dann der Polizei der Welt ans Bein pisst, dann finden die das nicht so gut, wenn man ihnen gegenüber sehr kritisch ist. Ja, ich werde auf jeden Fall die Sendung von Frank und Fefe linken und dann könnt ihr euch da ein bisschen Hintergrundwissen reintun.
Ja, ich denke, wir werden dann auch nochmal in der folgenden Sendung irgendwie, in einer der nächsten Sendungen nochmal updaten, was jetzt morgen dann bei dem Gerichtsprozess rausgekommen ist und ob man nochmal irgendwas gehört hat.
Ja, also ich denke, es wird jetzt um den Gerichtsprozess wird Klarheit aufkommen und dann wird es ja von, also bisher gibt es von Julian quasi keine Statements. Es gibt ein paar Bilder, wie er aus dem Jet rausguckt und so, aber es gibt noch nichts Längeres und ich glaube auch, er ist gut beraten, 14,5 Jahre deines Lebens, beziehungsweise ja eher 15 Jahre deines Lebens, die vor allem dieses Lebens, die packt man nicht eben mal so ad hoc in ein Kurzvideo fürs Internet. Ich glaube, er ist gut beraten, wenn er sich erst in ein paar Wochen ausführlicher äußert.
Ja, ich finde es interessant, dass der Prozess ja auch relativ schnell dann durchgeführt werden soll und die Verurteilung sozusagen noch am gleichen Tag dann auch stattfinden soll. Aber ja, da ist deine Theorie ganz gut, dass das jetzt einfach vor den Debatten in den USA durch sein soll.
Ja. Gut. Ja, kommen wir zum nächsten kontroversen Thema. Wir haben heute so viele gute Nachrichten, die gar keine guten Nachrichten sein dürften.
Gute Nachricht.
Grüße gehen raus an Logbuch Netzpolitik.
Ja.
Ich hoffe, ihr habt schon alle im Kalender stehen, euch rechtzeitig die Live-Card zu klicken und nicht, bevor ich mir eine geklickt habe.
wir geben dann Bescheid, wenn wir gekauft haben.
Genau. Also, weitere gute Nachrichten, die keine sein sollten. Die Chat-Kontrolle ist gescheitert. Also vorerst, unter Vorbehalt.
Ich wollte gerade sagen, vorerst, Punkt, Punkt, Punkt.
Also, genauso wie Assange ist frei, keine gute Nachricht sein sollte, weil der Mann nicht hätte eingesperrt sein sollen, ist Chatkontrolle ist gescheitert. Eine Nachricht, die keine gute sein sollte, weil es schon es hätte nicht so weit kommen dürfen. Zwar, es war so gewesen, wir berichteten ja zwischendurch auch hier über den Vorstoß der EU mit Argumentation, man wolle CSIM, also Child Abusive Sexual Material, Child Sexual Abusive Material, CSAM, genau so rum, wolle man automatisch erkennen und sanktionieren. Dafür müsse man in die Chats reingucken können. Deswegen dürfe es keine Verschlüsselung unter Privatpersonen geben, weil sonst die Strafverfolgung nicht effektiv arbeiten könne. Und mit diesem Mythos, der sich seit es das Internet gibt, hartnäckig hält, wurde versucht, den Firmen vorzuschreiben, dass sie keine Verschlüsselung anbieten dürfen, beziehungsweise eine Backdoor in ihre Verschlüsselung einbauen müssen, was effektiv bedeutet, keine Verschlüsselung. Ja, nun war es so gewesen, dass die EU das durchdrücken wollte und aus vor allem Aktivismus, und Aktivismus ist hier wieder so ein negativ behaftetes Wort, aber vor allem durch zivile Akteure aus Deutschland gab es jetzt doch genug Druck, dass Deutschland das vorerst pausiert hat. Und unter anderem sehr groß war da die GFF, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, der Chaos Computer Club war mit beteiligt, Digital Courage. Also die namhaften Akteure haben sich bemüht, dass viele Abgeordnete darüber informiert wurden, was es damit auf sich hat. Patrick Breyer von der Piratenpartei hat ja auch den Begriff Chatkontrolle mit ins Spiel gebracht, um zu zeigen, es geht hier nicht einfach nur um Verbrechensprävention, sondern es geht um Massenüberwachung. Dementsprechend gab es einen völlig unterirdischen Kommentar der Tagesschau dazu, den Frank Rieger dann auch nochmal kommentierte und meinte, das müsste man eigentlich als Desinformation klassifizieren, weil es halt wirklich völlig unterirdisch war. Das Narrativ war, guckt hier, nur wegen ausländischer Ermittler konnten an diesem und diesem Fall Banden, kriminelle Ringe, die kinderpornografisches Material verbreitet haben, gestoppt werden, deswegen brauchen wir jetzt eine Vollüberwachung und nur diese Aktivisten aus Deutschland sträuben sich dagegen. Also das Narrativ war völlig unreflektiert, aber es war halt so eine klassische Kommentar am Samstag, wenn nur die Volontariat und die Praktikumsleute in der Redaktion sitzen. Dann habe ich noch einen weiteren Tagesschau-Artikel, werde ich auch linken, der dann etwas komplexer ist und darüber berichtet, woran jetzt die Chatkontrolle gescheitert ist.
Wobei man ja sagen muss, es wird jetzt schon so ein bisschen immer von gescheitert gesprochen, ist sie ja leider noch nicht. Ne? Also auch auf der anderen Seite, also klar, jetzt ne, alle Gegner haben sich jetzt geäußert nochmal und verstärkt Meinungsmache gemacht und oder ihre Meinung publiziert, was auch wichtig ist, gerade nochmal, wenn sowas auf die Tagesordnung gesetzt wird. Aber genauso auf der Gegenseite gefühlt kommen da immer mehr Leute dazu, die irgendwie unbegründet und komplett unfundiert ihre Meinung da irgendwie mit reinhauen und das Ganze befürworten. Also ne, da ist jetzt zum Beispiel Europol hatte ja zwischendurch auch nochmal so einen richtig geisteskranken Brief irgendwie geschrieben, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dadurch jetzt aufgebrochen werden soll, damit Straftäter gefasst werden können. Das war tatsächlich weniger in Verbindung mit der Chat-Kontrolle, aber hatte auch so einen Chat-Kontroll-Beigeschmack, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und dann gab es da auch nochmal so ein paar Politiker, die sich dazu jetzt nochmal geäußert hatten. Also die Anzahl der Äußerungen ist zu umfangreich, um die jetzt alle hier einzeln zu besprechen. Es wurde wieder hitzig diskutiert die letzten Tage und umso spannender fand ich, dass es dann von der Tagesordnung wieder geflogen ist. Aber du meinst gerade, du hast noch einen Beitrag.
Genau, der Tagesschau-Artikel, der geht dann nochmal, also Chatkontrolle, Verhandlungen in EU gescheitert. Der geht nochmal ein bisschen ausführlicher darauf ein, also was die Kritiker vorbringen. Es ist auch wieder in diesem verrückten Wording, als sei Chatkontrolle ein Kampfbegriff, aber am Ende des Tages sollte man die Dinge so benennen wie das, was sie sind. Und die, hier steht, Ablehnung der Bundesregierung verhindert Abstimmung. Vom Tisch ist das Thema nicht. Für die Mitgliedsländer bleibt es Priorität, Kinder vor, Zitat, widerwärtigen Verbrechen zu schützen. Hieß es von Belgien, das bis Ende des Monats die Ministerräte leitet. Das Dossier dürfe nun bei Ungarn landen am 1. Juli, dann rotiert EU-Ratsvorsitz über. Das am 1. Juli dann rotierend EU-Ratsvorsitz übernimmt. Ich werde hier so viel schneiden müssen. Auf jeden Fall. Wir haben aus Deutschland unter anderem Stimmen von Marco Buschmann, Justizminister, der erklärt, dass es rechtsstaatliche Bedenken seien auf fruchtbaren Boden gefallen. Und also, ich tue mich echt schwer damit, weil die FDP so eine Gurkenpartei ist. Aber Marco Buschmann, er hat so seine Momente. Es gibt ein Zitat von Buschmann, das in meinem Haushalt viel zitiert wird. Und zwar war er letzten Sommer im FAZ-Sommerinterview und sagte da beim FAZ-Einspruch-Podcast den völlig beknackten Satz: Wissen Sie, Recht, das ist geronnene Vernunft.
Das ist so ein richtiger Andi. Das ist so der Andi Scheuer der FDP.
Eigentlich ist das ein richtiger Andi-Scheuer-Satz, das stimmt. Ja. Aber er kommt von Marco Buschmann. Und wie gesagt, der Satz, den ich viel zitiere, weil er so beknackt ist, vor allem wenn man sich anschaut, also neben Kriegsschauplatz, aber wir haben ja gerade eine große Novelle zum Abbauen von Bürokratie. Und wenn du dir deutsche Bürokratie anschaust, dann ist das sowas weit weg von Gut und Böse und vor allem weit weg von geronnener Vernunft. Also, ja. Aber um den Teil mit der Chatkontrolle hier abzuhaken. Wir sehen, dass die lauten Stimmen in Deutschland etwas gebracht haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war zwischendurch schon zu pessimistisch und dachte, das hat jetzt so viel Zustimmung auf EU-Ebene, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Mhm. Aber ja, dann
ich gibt es gut, doch ein bisschen Hoffnung. Ich finde gut, dass jetzt sehr oft das Ganze in der Berichterstattung, also meistens muss man sagen, eher bei den Medien, die so ein bisschen IT-näher sind, na, also Heiße Golem und sowas, dass dort das Ganze immer direkt schon betitelt wird mit irgendwie Ende der Verschlüsselung, Ende der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und so weiter. Aber das ganze Thema muss eigentlich schon auch bei der Allgemeinheit so verknüpft werden im Kopf. Ne? Da würde ich mir wünschen, dass mehr Medienhäuser sich das abgucken würden, auch so berichten würden, damit es einfach in der breiten Masse auch so gesehen wird und verstanden wird.
Ja, da gibt es aktuell nichts hinzuzufügen. Wir verfolgen weiterhin gespannt. Ja. Ich meine, das ist ja ein allzeit beliebtes Thema. Spätestens zur Bundestagswahl wird wieder irgendjemand herkommen und sagen, jetzt Verschlüsselung verbieten. Also, wir bleiben dran.
Ja, es ist im Endeffekt wie die Vorratsdatenspeicherung, die wird uns die nächsten Jahrzehnte noch begleiten.
Ja, ich habe hier gelernt, das heißt Sicherheitsdatenspeicherung, weil es geht hier um Sicherheit, Cybersicherheit.
Ja. Cyber.
Kommen wir zum nächsten Thema, diesmal wieder eins für schlechte Laune. Ich möchte hier jemanden anonym grüßen, dem vermutlich genauso das Herz blutet wie mir. Es war so gewesen. Wir alle kennen archive.org, die das Internet speichern. Und archive.org
Hat, diesmal aber erlaubt speichern.
Genau, archive.org hat unter anderem die Wayback Machine, die macht Snapshots im weitesten Sinne, Bestandsaufnahmen zu verschiedenen Zeitpunkten von Websites, dass man das Internet rückwirkend durchblättern kann. Die machen aber auch ein Projekt, das ich sehr, sehr großartig finde. Sie setzen sich nämlich dafür ein, möglichst viele Bücher, die digital vorliegen, in ihrem Urheberrecht mit aufzunehmen. Also teilweise gibt es da Fair Use Policy, mit der sie an Dinge dran dürfen. Teilweise gibt es Urheberrecht, das ausgelaufen ist. Teilweise ist das Urheberrecht so nicht ermittelbar, dass sie nach US-Recht Dinge reinstellen durften. Zum Beispiel haben sie eine große Sammlung an Anleitungen. Und wenn ich mich jetzt frage, ich habe hier diesen Rasenmäher, da ist was kaputt. Der Rasenmäher ist 25 Jahre alt. Der Hersteller, den gibt es gar nicht mehr. Und es gibt keinen einfachen Weg, in diese Anleitung zu schauen. Aber irgendjemand hat diese Anleitung mal gescannt und ins Archive gestellt. Dann ist sehr sicher davon auszugehen, dass der Hersteller der Anleitung an den Grafiken, an der Composition ein Urheberrecht besessen hat. Aber weil es die Firma nicht mehr gibt, gibt es auch niemanden, der versucht einzuklagen, an diese Anleitung zu kommen. Und so sorgt dann die Veröffentlichung aus diesem Graubereich dafür, dass Leute, also dass die Allgemeinheit davon profitieren kann, dass diese Information öffentlich ist. Dann haben wir jede Menge Bücher, die uralt sind, also teilweise 200 Jahre alte Bücher, die mal digitalisiert wurden und wo dann Verlage, die sie digitalisiert haben, versuchen zu argumentieren, dass ja das Digitalisieren eine Leistung ist, durch die sie selbst einen Urheberrechtsanspruch auf das Material bekommen. Mhm. Long story short, es war so, dass das Archive ein System aufgebaut hat, das state of the art ist, wie Online-Bibliotheken funktionieren. Und dieses System hat erlaubt, dass man sich E-Books ausleiht. Und dann hat bereits vor einem halben Jahr ein US-Gericht geurteilt, dass E-Books ausleihen würde dem Urheberrecht grundsätzlich widersprechen. Und daraufhin hat dann ein Verlag eine halbe Million Bücher beim Archive erstmal angeklagt und also angezeigt und geklagt, die müssen raus wegen dieser Ungeklärtheit des Urheberrechts und der Unterstellung, dass dieses Material zu einfach ausgewertet, also zu einfach geklaut werden könnte. Und das Internet Archive hat Spenden gesammelt, Spenden finanziert und sie gehen jetzt genau dagegen auf die Barrikaden. Und das ist eine der Sachen, die ich doch sehr unterstütze. Denn als jemand, der großer Fan von Wikidata und Wikisource ist und generell gemeinnützigen Quellenprojekten, ich habe da so viel geiles Zeug schon gelesen, das mich auch wirklich inhaltlich und als Person weitergebracht hat, weil es halt frei verfügbar stand. Und mir ist nicht klar, warum man ein so großes kulturelles Menschheitserbe angreift, ohne dass da jetzt konkret eine Schädigung nachweisbar ist. Also wenn jemand sagt, ich habe heute dieses Buch geschrieben, ich möchte davon meinen Unterhalt bestreiten und das Archive hat dieses Buch mir geklaut und jetzt verramschen die das im Internet, dann verstehe ich da Frust und das ist nicht richtig. Aber von solchen Fällen reden wir ja nicht. Wir reden von Büchern, deren Autoren mit unter 100 Jahre tot sind. Wir reden von Anleitungen, die von Firmen hergestellt wurden, wo es die Firma nicht mal mehr gibt. Also wir reden wirklich von Werken, bei denen ich glaube, es entsteht kein kommerzieller Schaden für die Autoren und Urheber, wenn diese Bücher ausgeliehen werden können.
Dem kann ich nur zustimmen. Ich finde es auch, also man muss ja sagen, wie ich die Wayback Machine oder zumindest das archive.org immer benutze, ist auch, die Firmen müssen ja noch nicht mehr existieren, sondern es ist ja auch einfach, keine Ahnung, ich hatte mal einen Laptop von Asus, und der wird seit 15 Jahren jetzt nicht mehr hergestellt, aber deswegen werfe ich ja dieses Gerät nicht weg. Für so ein paar Sachen, die meine Oma macht, ist das Ding noch gut. Aber die Treiber dazu findet man einfach nicht mehr. Die gibt es bei Asus nicht mehr, aber ne, archive.org, da hat man dann vielleicht doch noch mal Chance, irgendwie eine Dokumentation, also das Benutzerhandbuch oder Treiber davon herunterzuladen. Und eigentlich sollten wirklich die Unternehmen dankbar sein, dass es so einen Dienst gibt, damit man dort wenigstens noch mal so Dokumentation findet. Diese ganzen Fälle sind ja jetzt aber gar nicht bei der Klage beachtet worden, ne, sondern es geht ja wirklich nur um die, also um die eigentlich echt keine Diskussion bedürfen. So.
Genau, es geht mit der Argumentation des Mechanismus, dass die digitale Ausleihe von E-Books ein zu hohes Potenzial bergen würde, diese zu klauen, geht es um eine Sammelklage mehrerer Verlagsverbände. Und Verlage, Publisher und das Internet haben eh so ein Problem. Das zieht sich schon seit Jahren durch. Wir erinnern uns alle an Axel Voss, den Mann, der Artikel 13, dann später Artikel 17 durchboxen wollte, Leistungsschutzrecht fürs Internet. Das Problem in dieser ganzen Debatte ist, dass ich grundsätzlich die Verlage und die Autorenschaft verstehe, dass sie Angst davor haben, weil da potenziell eine Gefahr liegt. Aber im konkreten Anwendungsfall bin ich fast immer gegen die Verlage. Also es gibt so Sachen, eine Debatte, die auch sehr heftig geführt wird. Im Archiv gibt es immer mal wieder ROMs, also die Dateien, die auf Videocartridges waren. Und wir reden jetzt von Computerspielen, die seit 30 Jahren nicht mehr verkauft werden. Die, also wo alles Geld, das damit gemacht werden konnte, also konkretes Beispiel, Tetris ist ein Spiel, das für den Nintendo Game Boy erschien. Nintendo verkauft den Game Boy seit 20 Jahren nicht mehr. Nintendo hat überhaupt nicht mehr die Produktlinie, um irgendwie Geld an diesem Spiel zu verdienen, zumal auch wirklich strittig ist, inwiefern es überhaupt ihre Intellectual Property war. Und wenn jetzt jemand die ROM von seinem Tetris-Cartridge digitalisiert ins Archiv stellt, dann freuen sich da Bastler, Sammler, Hobbyisten. Die Möglichkeit, dieses Spiel zu spielen, ist anders nicht gegeben. Also man kann gebrauchte Konsolen auf eBay kaufen, aber daran verdient Nintendo ja auch nichts mehr. Mhm. Und dementsprechend finde ich, wir brauchen eine andere Form von Urheberrecht, wenn es um digitale Gebrauchsgüter geht, die vom Hersteller dieses digitalen Erzeugnisses gar nicht mehr selbst vertrieben werden. Also ich hätte gern, dass es sowas gibt, wie wenn du 10 Jahre lang deine Intellectual Property selbst nicht mehr vertreibst, selbst nicht mehr aktiv vertreibst, dass sie dann in die Public Domain gehört. Weil, also wie gesagt, ab dem Moment, wo du selbst daran gar nicht mehr profitieren kannst, weil du es selbst nicht mehr verkaufst, ab da an, finde ich, sollte es eine Ausnahmeregelung geben.
Mhm. Ja, also gerade Nintendo, Sony und Disney, das sind ja so Kandidaten, die da immer härter dahinter sind. Und ich weiß nicht, bei so Videospielen, wo auch irgendwie so ein bisschen dieses Grundkonzept von einem Game, was dann einfach in weiteren Versionen weitergeführt wurde, so ein bisschen beinhaltet, da kann ich das irgendwie schon ein bisschen mehr nachvollziehen als jetzt so konkret bei Büchern, die auch einfach schon so viele Jahrhunderte, Jahre alt sind. Ich habe mir in dem einen Artikel, habe ich das gelesen, dass das Archive.org, die sind ja nicht hingegangen und haben einfach irgendwie jetzt auf Amazon sich das eine digitale Version von einem Buch gekauft und dieses PDF dann runtergeladen, irgendwo zur Verfügung gestellt, sondern die haben ja tatsächlich sich Bücher, physische Bücher rausgesucht, die dann digitalisiert und diese dann online vermietet, kann man sagen.
Ausgeliehen. Also,
ausgeliehen.
Genau, man hat nach State-of-the-Art-Technik darauf geachtet, dass die Leute sie nur einsehen und nicht selbst weiter distributieren können.
Genau. Und von daher verstehe ich den Unterschied zum einen nicht so ein bisschen von einem normalen Online-Buchverleih, wo das Ganze ja gar keine Diskussion ist, und der Unterschied, den die Verlage selber machen. Ne? Du meintest ja gerade schon, dass Verlage oft der Meinung sind, wenn sie selber Sachen digitalisieren, dass sie dann auch Urheber sind. Da frage ich mich so ein bisschen, ja, was ist jetzt der Unterschied zu dem, was Archive.org gemacht hat?
Ja, also es ist mir schleierhaft und ich bin hier auf der Seite des Internet Archive. Ich möchte, dass dieser Kampf gefochten und gewonnen wird, denn
auf jeden Fall.
Wir brauchen ein für die Moderne passendes Urheberrecht. Ich hatte mich das heute gefragt, wenn ich mir ein Sachbuch nehme und also so letztes Sachbuch, das ich gerade am Durchlesen bin, da geht es um Unfälle auf Powerplants, also um wie sind Unfälle entstanden in Hydraulic Powerplants, also in Wasserkraftwerken, wie sind Unfälle entstanden in Kohlekraftwerken und so weiter. Ich könnte mir jetzt dieses Buch nehmen und sagen, schreib mir Satz für Satz oder Absatz für Absatz als ChatGPT, schreib mir den um, sodass der Inhalt derselbe ist, dass die Zahlen und so weiter, also dass er faktisch korrekt ist, aber anders formuliert, sodass nicht nachvollziehbar wäre, woher ich das intellektuell geklaut habe. Also wenn ich sage, nimm den ganzen Absatz oder nimm das Kapitel, halt alle Inhalte bei, strukturiere den Erzählbogen nicht um, aber schreib es einfach mit neuen Worten um, sodass dann da nicht mehr, keine Ahnung, Massive Hydraulic Power Plant, sondern Huge oder Big Hydraulic Power Plant im Buch steht. Sodass es halt keine Kopie ist, sondern ein Derivat dessen. Wie sieht es dann mit dem Urheberrecht aus? Könnte ich mich jetzt hinstellen und sagen, ich nehme mir dieses Buch und mache daraus eine Version, die dieselben Fakten beinhaltet, aber nicht mehr die Formulierungen. Und jetzt ist es meins oder Property der KI. Also so ab wann ist ein Remix gut genug durchgemischt, als dass man sagen kann, das ist jetzt nicht mehr durch das Urheberrecht betroffen. Und könnte man sich vorstellen, das dann auch aktiv zu nutzen, dass ich sage, in der Originalformulierung besteht hier weiterhin das Urheberrecht, du musst Geld einwerfen, um den Text zu sehen. Aber wenn du das KI-Derivat davon sehen möchtest, dann ist das KI-Derivat Gemeingut.
Das Ding ist, also ich glaube, da spielt so dieser Begriff der Schöpfungshöhe wieder eine Rolle. Mhm. Und dazu kommt ja, dass inzwischen sehr klar ist, dass Erzeugnisse, die mit künstlicher Intelligenz generiert wurden, nicht urheberrechtlich geschützt sind. Also der Urheber zumindest nicht die künstliche Intelligenz oder der Bediener der künstlichen Intelligenz ist. Von daher wäre das da sowieso nochmal eine andere Diskussion, glaube ich.
Wobei, da flog heute eine Schlagzeile an mir vorbei auf Twitter, schrieb jemand, also die Schlagzeile war, dass die großen Record-Label der USA verklagen jetzt Udio und Suno, die zwei großen Musik-KIs. Und da kommentierte jemand das mit, und wisst ihr, was das Beste ist? Musiker werden trotzdem keinen Cent mehr davon sehen.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, und es ist auch so ein bisschen, keine Ahnung, als jemand, der selber Musik macht, muss man halt sagen, aktuell kann man, das kann sich natürlich noch ändern, aktuell kann man damit okay Musik machen, man kann damit aber viel besser Ideen finden und dann selber nochmal Musik machen. Also ich würde es auch eher als Möglichkeit sehen, als jetzt irgendwie als großes Risiko. Das ist in anderen Branchen vielleicht anders, aber ist auch ein bisschen weg von der Diskussion. Jetzt, mir ist gerade noch eingefallen und mein Kopf hat die Erinnerung so ein bisschen gesiebt gerade, aber vielleicht kannst du mir da helfen. In einer der letzten, auch interessant Folgen, hast du mit irgendjemand diskutiert, dass es so ein bisschen schade ist, dass gewisse Sachen im Internet sozusagen nicht digitalisiert sind und dann in 100 oder 200 Jahren einfach nicht mehr existieren.
Mit John Roderick sprach ich über meine Postkartensammlung.
Ja, genau, die Postkartensammlung. Ne, und das ist ja hier wieder das gleiche Prinzip. Die Frage ist, wenn diese ganzen Bücher und Daten jetzt aus dem Archive.org rausfliegen, werden die an einer anderen Stelle digitalisiert oder nicht? Und wenn nicht, sind sie dann für eine Nachwelt noch verfügbar?
Als die Bibliothek von Alexandria brannte, übrigens über Tage hinweg, da ist vermutlich so viel Wissen verloren gegangen, wie zu dem Zeitpunkt nur hätte verloren gehen können. Und ich habe das Gefühl, dass dieses eine halbe Million Bücher aus dem Archiv rauswerfen, also da, als hätten wir mit voller Absicht.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Das fühlt sich irgendwie gleich an.
Jetzt hätten wir mit voller Absicht angefangen, unsere Bibliotheken anzuzünden.
Ja, das ist so einmal riesen Buchhaufen machen, Feuerzeug dran halten.
Ja. Und also, ich hätte mir alles gewünscht, alles andere an Regelung, dass man Paid Accounts hinterlegen muss, dass es Wasserzeichen in den Dokumenten gibt, was auch immer. Aber die Bücher rauszuwerfen, ist der denkbar schlechteste Weg.
Ja.
Zum Beispiel ist es so, wenn ich bei meiner Uni meine Reader mir ausleihe, dann ist in denen einerseits ein physisches Wasser, also ein physisch sichtbares Wasserzeichen visuell unten auf der Website, unten auf der Seite generiert. Das ist halt im LaTeX, dass das Buch generiert, dann mit drin. Und ich habe ein in den Pixeln befindliches Wasserzeichen. Das ist fürs menschliche Auge nicht erkennbar, aber solange die Auflösung hoch genug ist, kannst du in der Art und Weise, wie Buchstaben sind ja keine Vektoren in der Regel, sondern Pixel. Und diese Pixel haben dann so Fall-Offs. Also wenn man nah an den Buchstaben ranzoomt, dann siehst du, dass er nicht schwarzer Pixel, weißer Pixel endet, sondern dass die, um Krümmungen runder aussehen zu lassen, da noch grau schattierte Pixel zwischen haben. Und in diesen Pixeln kannst du Informationen dekodieren, die dann auch rückführbar ist und wo dann ganz klar ist, diesen Text, der wurde nur mir rausgegeben, ich habe kein Recht, ihn zu verbreiten. Wenn ich ihn jetzt einfach online stelle, dann kann man relativ simpel rücknachvollziehen, wo dieser Text herkam und mich dann dafür belangen, dass ich meine Kopien dieses Textes verbreitet habe, obwohl ich das nicht darf. Also es gibt Methoden, den Leuten Bücher rauszugeben, ohne dass die sie weiterverbreiten können. Beziehungsweise, dass man nachvollziehen kann, wer sie weiterverbreitet hat. Und all das hätte ich besser gefunden, als den aktuellen Ist-Zustand zu sagen, das muss weg, weg, weg und ist nicht mehr zugänglich.
Ja. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich auch gewesen, und ich finde es interessant, dass das gar nicht diskutiert wurde, ist ja, normale Online-Verleiher, die haben ja sozusagen einfach Lizenzen bei den Verlagen, die ihnen erlaubt, diese Bücher zu verleihen. Warum bietet man jetzt hier archive.org nicht auch sowas an? Fände ich eine, dann kann man auch als Verlag sagen, gut, weil das jetzt ein gemeinnütziges Projekt ist, machen wir das hier irgendwie anderes Lizenzmodell oder sowas, sehr viel günstiger oder so. Das fände ich eigentlich den viel geileren Turn. Und dann würden sich die Verlage auch nicht so unbeliebt machen.
Ja, um hier nochmal ein paar Dinge zu dem ganzen Thema, wie komme ich an Inhalte reinzuwerfen. Das ist für mein Studium völlig undenkbar, dass ich die Dinge, die ich gesucht habe für meine Quellen, anders finde als mit dem Archive. Also wenn ich in meiner letzten Hausarbeit war das konkret ein Thema, ich wollte im Wortlaut in einer Originalausgabe von John Locke etwas nachschauen, wie er es genau geschrieben hat. Also nicht, wie es interpretiert wurde, nicht, wie es digitalisiert wurde, sondern wie steht es in den gesetzten Buchstaben da, weil ich halt so nah an die Originalquelle wollte wie möglich. Jetzt hätte ich zwei Optionen gehabt. Ich hätte nach England fahren können, dort in der British Library mit Antrag und mehreren Monaten Vorlauf mir das Original aushändigen lassen können und das dann dort vor Ort unter aufwendigsten Bedingungen einsehen. Oder ich gehe ins Archive, wo einfach ein Scan von diesem Buch existiert, und gucke mir diesen Scan an. Also eine der Sachen, die mich erschüttert, ist, wie viele Menschen nicht mit Primärquellen arbeiten, sondern Zitate von Zitaten bei Leuten lesen und dann diese zitieren. Oder im schlimmsten Fall so tun, als hätten sie es eine Abstraktionsebene früher gefunden, indem sie schon das Zitat aus dem Buch einfach übernehmen. Und dieses Zitate kopieren sorgt halt dafür, dass Fehler entstehen, die relevant wären zu vermeiden. Jetzt ist es, ich habe nichts Weltbewegendes entdeckt, aber trotzdem ist es wichtig und relevant, dass wir Quellen möglichst einfach zugänglich machen. Und bestimmt hätte es einen anderen Weg gegeben, über das Ausleihportal der Uni irgendwie auch eine digitale Version davon zu bekommen. Aber dadurch, dass das Archive halt zu groß ist, setzen sie auch Standards und sind in der Lage, gute Standards für Textsuche zu etablieren. Dementsprechend bin ich Freund dieses einen großen Hort für Digitalisate haben.
Ich finde, das Moorische Gesetz ist das ein sehr gutes Beispiel dafür, was du gerade gesagt hast, dass die ursprüngliche Aussage von dem Herrn Moore war einfach mal so viel anders als das, was heutzutage daraus gemacht wird und wie das Ganze interpretiert wird. Das einfach nur so als ein Beispiel, was inzwischen sehr, wo inzwischen die Auslegung sehr viel anders ist als das, was ursprünglich mal gesagt wurde. Einfach dadurch, dass es nicht immer genau zitiert wurde, sondern so der Sinn immer wiedergegeben wurde oder dann ein Zitat vom Zitat und so weiter.
Wir wissen ja alle das berühmte Zitat, traue keinem Zitat, das auf Twitter steht, von Abraham Lincoln.
Ja, genau. Was mir gerade noch so eingefallen ist, diese Datensätze sind ja jetzt sozusagen bei archive.org gelöscht. Jetzt haben wir ja die Zeit der künstlichen Intelligenz und die werden natürlich trainiert mit den Daten aus dem Internet. Jetzt sind die Daten zwar im archive.org gelöscht, allerdings existieren die Daten jetzt nur noch in den Modellen, in den trainierten Modellen der künstlichen Intelligenzen. Da frage ich mich natürlich, also da bekommt man sie nicht wieder raus, kann man so sagen. Allerdings kann man jetzt natürlich noch mit den künstlichen Intelligenzen interagieren. Die Frage ist, wie viel kriegt man da noch von diesen Quellen raus und wie lange werden diese Daten da jetzt noch drin sein? Wahrscheinlich bis ein neues Modell komplett auf einem neuen Datensatz basiert. Ne?
Da sind wir bei einem klassischen Problem, der also wirklich gut Content erkennen und Content blocken kannst du nur, wenn der Content vorliegt. Und wenn du jetzt eine lange Liste der Inhalte aus dem Archive hättest und gegenkontrollierst, dass nicht diese Inhalte verwendet werden, dann hast du halt eine sehr lange, sehr genaue Liste dieses Inhalts, die du mitbenutzen musst. Ja. Und das ist so eins der klassischen Probleme, die auch früher Jugendschutzfilter hatten. Es gab relativ primitive Jugendschutzfilter, die zum Beispiel bei uns im Internat angewendet wurden. Und wenn du gut genug gegen die getreten hast, dann konntest du dir eine Liste generieren lassen aus den Links, die sie sperren und blocken. Weil du sehen konntest, da, wenn ich nach der und der Domain abfrage, dann wird die gar nicht erst aufgelöst, sondern der Jugendschutzfilter fängt die schon weg. Wenn du dann einfach mal gegen den Jugendschutzfilter vom Internat so eine volle IP-Address-Range geworfen hast, also Sternpunkt, 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 Stern, bitte mal einen Podscan auf alle machen. Denn also erstmal, Provider lieben das, aber was halt noch viel besser ist, das Internat hat halt dann, also du konntest sehen, allein an den Latenzen, was sie erkannt haben, weil sie es rausblocken. Und dann hat man eine sehr vollständige Liste der IP-Adressen, hinter denen die viel spannenderen Dinge lagen. Und ich möchte an dieser Stelle anmerken, niemand hat jemals einen IP-Adress-Scan auf alles im Internet gemacht. Das ist nämlich hochgradig verboten. Die Bundesnetzagentur kommt dann mit dem Ü-Wagen bei dir vorbei. Aber hätte das jemand gemacht, er hätte genau so rausfinden können, was er nicht sehen soll. Und wir wissen alle, nichts schmeckt besser als der verbotene Apfel. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du deine KI wirklich sicher haben möchtest, dass sie nicht urheberrechtlich geschützte Inhalte verrät, dann muss sie die kennen. Und wenn sie die kennt, dann kannst du sie aus ihr rauskitzeln.
Mhm. Ja, da sind wir, das ist auch wieder so ein kleiner Bogen zu unserem zweiten Thema, dem Thema Chat-Controller, wo natürlich auch nur das geblockt werden kann, was irgendwo schon bekannt ist.
Was ja auch wieder so eine der Geschichten ist, wenn man argumentiert, dass man CSAM mit Hashes von den Daten erkennen möchte.
Ja.
Also es ist überhaupt kein Problem mehr, mit sowas wie Stable Diffusion zu sagen, nimm dieses Bild, generier es einfach nochmal neu und veränder etwas Minimales, keine Ahnung, reduziere Rauschen. Und dann ist das Bild, das dabei entsteht, von dem du einen Hash erzeugen könntest, ein völlig anderer Hash als der Hash in der Datenbank. Das Bild sieht fürs menschliche Auge identisch aus oder zumindest nah genug. Und also dieses, wir kontrollieren in Chats, indem wir Hashes von bekannten Darstellungen verwenden, damit fängst du ein paar Leute, aber damit fängst du nicht die Masse. Und das ist ja, also allein schon durch Runterladen, Komprimieren, komprimierte Versionen, von denen die Leute gar nicht wissen, dass sie komprimiert wurden, werden hochgeladen. Also es ist nicht möglich, durch Hashes alleine die entsprechenden Inhalte rauszufiltern. Und wenn du dann sagst, du setzt eine KI dran, die beurteilen soll, was das ist, dann musst du halt trotzdem diese KI noch und noch und noch mal kontrollieren, weil sie dafür einfach nicht gut genug ist und nie gut genug sein kann.
Ja, es gibt ja auch jetzt unabhängig von KI einfach Algorithmen, die man über Bilder schicken kann, die dann zum Beispiel Gesichter in Bildern für Computersysteme unbrauchbar machen, ohne dass ein Mensch einen Unterschied bei dem Bild sieht. Also Forkus heißt es, glaube ich. Das war mal so ein, oder gibt es immer noch, ein Tool, was von mehreren Studenten entwickelt wurde, was genau das macht, was einfach so mehrere Filter anwendet auf Pixelebene, sodass Bilder dann digital für Computersysteme ein ganz anderes Bild sind und nicht mehr Gesichter darin erkannt werden können, aber für Menschen einfach unverändert aussehen. Mhm. Also ich verlinke das nochmal mit, das ist auch ein cooles Tool, wenn man so Fotos ins Netz stellen möchte, kann man das einmal da durchjagen, ist ein ganz cooles Tool.
Was ich ansonsten auch noch empfehlen kann, This Person Does Not Exist, das ist eine Website, die KI-generierte Menschen zeigt, die es nicht gibt. Und ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal sah, da hatte sie noch so ihre liebe Not. Also da hat man so in, ich würde sagen, 3 von 10 Bildern erkannt, da ist was off. Also Brillen waren damals noch schwierig, Reflexionen in den Augen waren manchmal nicht gleichmäßig. Mittlerweile ist das auf einem Level, wo ich sagen würde, ich bin gut darin, KI-Bilder zu erkennen und ich bin schlecht darin zu erkennen, ob bei This Person Does Not Exist das ein KI-Bild ist oder nicht. Mhm. Das ist der einzige Anhaltspunkt, den ich habe, zu wissen, wo es herkommt.
Ja, das stimmt.
Das ist eh so eine der Sachen. Ich habe das Gefühl, man entwickelt so eine Mustererkennung. Ich habe das Gefühl, KI-generierte Musik sehr gut zu erkennen, weil das, was bei Suno rausfällt, hat so eine, also es hat so einen Einheitsbrei-Vibe. Und ich habe das Gefühl, die Bilder, die aus DALL-E rausfallen, erkenne ich auch. Und also ich würde mich da gerne mal selbst in einem Blind-Test-Verfahren AB testen, um rauszufinden, ob das nur eine Einbildung ist. Aber aktuell würde ich sagen, man hat so einen gewissen Fehler-Threshold, der noch anschlägt. Und ich bin sehr gespannt, wann er das nicht mehr tut.
Mhm. Ja, ich habe tatsächlich das gleiche Gefühl. Ich habe in dem Moment, wo ich selber Bilder generiere, auch das Gefühl, dass ich erkenne, aus welcher KI welches Bild kam. Ne, dass ich so grob unterscheiden kann, was aus DALL-E kam und was aus Stable Diffusion kam. Aber natürlich nur in dem Moment, wo ich selber jetzt mit beiden Tools mal im Vergleich Bilder generiere. Das ist aber, also das blind kann ich das wahrscheinlich nicht erkennen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass man so ein bisschen erkennt, was generiert wurde. Habe ich auch das Gefühl. Also so ein Experiment wäre mal interessant, ja.
Bei Suno vor allem, ich sehe schon, das wird Ich möchte nichts ankündigen, was ich dann wieder nicht einhalte oder wo mich der Meta-Konzern einfach überholt, weil sie ein Update rausbringen. Aber das wäre eigentlich ein geiles Event für entweder als Web-App oder so, dass du den Leuten einen Satz Dinge vorgibst und sie sollen beurteilen und dann können sie highscoren, wer besser als Mensch KI erkennt.
Sehr gut. Neuer Snapchat-Filter. Oder Filter auf TikTok.
Naja, aber ich habe das Gefühl, Suno erzeugte Musik höre ich immer raus. Und es ist mittlerweile so, ich höre meine Podcasts alle auf doppelter Geschwindigkeit, so wie man das tun sollte. Und da erkennst du nochmal, dass so die Dynamik von Suno irgendwie flach ist und irgendwie ist die zu gleichmäßig. Und es stört mich mittlerweile. Also es ist nichts, wo ich mir denke, ach, das ist aber ein nettes Gimmick, schön, dass der Podcast, der vorher keine Musik hatte, jetzt diese Musik hat, sondern ich skippe das oder ich breche die Folge ab. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Podcast-Papst von China, Tim Pritlove, wirft ja im Moment für alles Kapitelbilder aus der KI, Episodenbilder aus der KI, die generieren für mich keinen Mehrwert. Die haben sich so abgeguckt. Die sind, verstehst du, was ich meine?
Ja, die sind so schön zum Angucken, aber mehr auch nicht, ne?
Nicht mal das. Also ich habe das Gefühl, das ist so, das ist mir beim letztjährigen Chaos Communication Congress, beim 27C3 aufgefallen.
37C3.
Da hatten fast alle auf ihren Folien irgendwelche KI-generierten Bilder. Und ich habe mich darüber sehr aufgeregt, weil die für mich keinen Mehrwert zu dem Vortrag geboten haben.
Hatten wir hier auch diskutiert.
Ja.
Oder zumindest also mit Malik hattest du, glaube ich, drüber gesprochen.
Mit Malik und Sealight, genau.
Ja, genau. Na, da hattest du das schon mal mit angesprochen. Habe ich ganz genauso gesehen. Das ist so mit, keine Ahnung, man hat ja, wenn man PowerPoints macht, so ein bisschen die Philosophie, auf jeder Seite muss ein Bild sein. Und dann generiert man halt einfach mal fix so ein Bild und klatscht das da rein, was ja dem Inhalt nicht unbedingt gut tut immer, ne, im Nachhinein, wenn man sich die Präsentation vor allem nochmal anschaut ohne Sprecher.
Ja. 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 So, während ich hier bei behaglichen 30 Grad vor mich hinschmelze, weiter in der Themenliste. Du hast, also ich benutze ja SimpleFax mit großer Begeisterung und du hast uns etwas von denen hier reingeworfen. Führ bitte aus, ich habe es mir noch nicht angeschaut.
Genau, also du kannst mal auf den Link klicken, es ist super.
Ich klickte.
Ein Azubi von mir hat das bei denen auf der Webseite gefunden und zwar ist jetzt künstliche Intelligenz per Fax, was einfach schon als Überschrift so geil ist, weil es einfach so eine alte Technologie mit so einer neuen Technologie verbindet. Was das Ganze grob machen soll, ist, also schon vom Namen kann man jetzt sehr viel interpretieren. Was es machen soll, ist, das Ganze wird an ein Faxgerät oder hier besser gesagt an dieses Simple-Fax-Angebot angebunden. Und wenn man einen Fax bekommt, wird der Inhalt automatisch indiziert und dann antwortet die künstliche Intelligenz automatisch auf dieses Fax. Natürlich mit einem Fax. Das heißt, das ist dann der Chatbot per Telefonleitung. Der Chatbot per Fax. Finde ich einfach eine sehr, sehr geile Erfindung.
Ich möchte an dieser Stelle ein anderes Produkt reinbringen. Sie schließt hier nahtlos an. LookScanned.io ist ein webbasiertes Tool, in das kannst du deine PDF hochladen und es erzeugt dann eine PDF, die aussieht, als wäre es ausgedruckt und auf den Scanner gelegt. Also die sind dann ein bisschen schief, die haben so einen Rand an der Seite, die kriegen einen Knick, als hätten sie ein Eselsohr gehabt. Also es ist einfach völlig großartig, wenn man mit so, wenn man das Vergnügen hatte mit deutschen Behörden, die so etwas sagen wie, die Unterschrift muss physisch drauf sein und es reicht nicht, dass ich die mit dem Grafiktablet da reinschreibe und die wollen also, dass ich das Dokument ausdrucke, unterschreibe und einscanne, dann ist LookScanned.io genau das, was du möchtest. Da kannst du digital das Dokument unterschreiben, es so aussehen lassen, als hättest du es ausgedruckt und schlecht gescannt und damit die deutsche Behörde dribbeln.
Also. Sehr gut. Ja, aber da kann ich nächste Woche, das habe ich vorhin im Vorgespräch schon mal angesprochen, da habe ich ein bisschen was zur tschechischen Behörde, weil ich jetzt übers Wochenende wegfahre nach Tschechien und da werde ich auch nochmal ähnliche Geschichten dann erzählen. Da war das auch so Themen mit ein PDF jetzt unterschreiben, wie macht man das am besten? Aber sehr gut, man kommt direkt hier als Bookmark mit gespeichert. Am besten dann natürlich einfach erst durch scanned.io schicken. Look, wie heißt es? LookScanned. Genau, LookScanned.io und danach direkt einfach per Faxgerät an die KI schicken.
Oh ja, ich sehe jetzt schon, wie wir das Urheberrecht der Bücher dribbeln, indem ich einfach meine E-Books durch LuxScan schicke.
Ja. Was mich bei dieser ganzen Sibyl-Fax-Geschichte jetzt noch interessiert hätte, so genau habe ich es mir jetzt auch nicht angeschaut, weil ich tatsächlich einfach noch nie einen Fax verwendet habe. Also anders, ich habe schon mal einen Fax verwendet, aber ich habe noch nie eins besessen. Meine Firma, mindestens seitdem ich da angestellt bin, besitzt das keins mehr. Und genau, deswegen hatte ich einfach keinen Grund, das Ganze zu testen. Aber man kann ja bei künstlicher Intelligenz mit Chatbots, wir hatten es hier umfangreich schon besprochen, zum Beispiel bei Chevrolet war das, glaube ich, wo man den Chatbot zu Mathematikaufgaben bewegen konnte oder zu Python-Skripten. Wie kann man das Ganze hier austrippeln? Ne? Also kann man jetzt per Fax einen Bildgenerator oder sowas anwerfen und dann werden 100 Seiten Bild zurückgefaxt oder sowas? Das fände ich einfach geil.
Oh ja, ich bin gespannt. Und SimpleFax benutze ich ja selbst auch. Ich habe leider die Verlegenheit, immer mal wieder einen Fax schicken zu müssen. Mhm. Und also einerseits, es ist für viele verschnarchte Prozesse immer noch ein guter Weg, der schnell funktioniert. Und man hat... Also so der einzige Vorteil, den es noch gibt, ist, im Zweifel liegt deine Nachricht dann physisch ausgedruckt in einem Sekretariat und wird in die Hand genommen, bevor sie weggeworfen wird. Und also
im Zweifel von der Reinigungskraft.
Ohne Witz, das macht einen Unterschied zwischen, ich schicke eine E-Mail oder ich schicke einen Fax, weil das Fax dann nochmal ernster genommen wird. Im Bundestag wurde ja letztes Jahr vorletztes Jahr mit Antritt der neuen Regierung hieß es, man wolle das Fax aus dem Deutschen Bundestag rausarbeiten. Und ich kann dir nicht sagen, wie es aktuell ist, aber ich halte das für quasi unmöglich. Also das Fax ist einfach das Mittel, um Dokumente hin und her zu schieben. Und zu meiner Zeit 2020 wurde da richtig viel gefaxt, als gäbe es kein Morgen.
Na, dann jetzt einfach dort an alle Enden KI und dann ist das Fax ja quasi abgeschafft.
An alle nur noch Enden KI.
Genau. Also sehr geil wird es ja dann, wenn sozusagen eine KI an einem Faxgerät mit einer KI an einem anderen Faxgerät redet.
Ja. Und es zwischendurch nochmal durch LuxScan geht.
Genau. Digitale Kommunikation über die Telefonleitung mit Papier dazwischen.
Fun Fact, die Idee zum Telefax wurde erfunden, bevor es das Telefon gab. Weil das Abtasten mit einem Lichtstift auf hell, dunkel, ist halt sehr einfach elektrisch übertragbar, während hingegen das Pferd ist kein Gurkensalat, elektronisch zu übertragen aufwendiger war.
Interessant, wusste ich noch nicht.
Ja, auch interessant.
Genau.
Weiter im Text. Ich wäre mit meinen Hauptthemen für heute soweit durch und muss euch leider vertrösten, dass das heute hier keine 2 Stunden werden, weil es warm ist und ich schmelze und vor allem, weil ich morgen früh bereits wieder hier auf Sendung bin. Möchtest du noch einen Schmankerl mit einstreuen?
Ja, also ich hatte schon angekündigt, dass ich am Wochenende unterwegs bin auf einem Festival. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge, wenn ich dann wieder da bin, die kurz vor meinem richtigen Urlaub dann sein wird, da werden wir so ein bisschen über Gehörschutz reden.
Was?
Bitte?
Hä?
genau, also Gehörschutz, sehr umfangreich wird das dann behandelt, von einfach nur Gehörschutz als Arbeitsschutz bis hin zu, ja, was habe ich so für Erfahrungen gemacht auf einem Festival, aber auch als Musiker und mit allen Geschichten ringsrum. Das werden wir behandeln, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ich werde so ein paar Geschichten mit der tschechischen Behörde erzählen. Das hatte ich ja auch gerade schon mal angedeutet, dass ich da lustige Erfahrungen gemacht habe in den letzten Tagen. Genau, also das wird dann kommen und ich bin gerade, das wird dann nach meinem Urlaub passieren, mit meiner Band dabei, Lieder fertig zu machen und die zu veröffentlichen. Das heißt, da wird man demnächst Lieder von mir hören. Das soll aber jetzt auch schon erstmal so genug geteasert gewesen sein.
Jo. Wir hören uns hier im Feed das nächste Mal wieder, wenn ich am Mittwoch mit Christian Girnd von Radio Nukular und früher Giga Games über Videospiele, Journalismus und das Leben als Person die über ihre Meinung zu Inhalten berühmt und bekannt geworden ist, reden werde. Bleibt mir heute eigentlich nicht mehr viel beizutragen, außer ich freue mich sehr über die Meldung von Julian Assange. Das ist wirklich Highlight meines Tages, steht groß im Tagebuch und ich denke, das wird was sein, wo man in Jahren zurückschaut und sich immer noch positiv erinnern wird. Dann möchte ich an dieser Stelle noch einmal erwähnen, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, wie positiv angenommen wird, dass ich hier sage, werbefrei aus Überzeugung. Also ich freue mich wahnsinnig über die Unterstützung, auch die E-Mails, die reinkommen, wenn Leute sowas schreiben, dass sie es gut finden, dass wir keine Paywall haben. Das bestärkt mich nochmal darin, dass das hier, also einerseits ist es nicht verkaufbar, und andererseits, ich möchte es gar nicht verkaufen. Dementsprechend.
Es bleibt so lange hier im Netz, bis wir verklagt werden, die das Ganze aus dem Netz zu nehmen. Genau.
Wenn unsere bösen Geheimtricks, wie ihr so tun könnt, als hättet ihr ein Dokument gescannt, nicht mehr sendefähig sind, dann möchte ich an dieser Stelle mich nochmal bei allen bedanken, die uns auch finanziell unterstützt haben. Das freut mich enorm und es hält hier die Lichter an. Danke dafür. Wenn ihr das noch nicht getan habt, darüber nachdenkt, das tun wollt, findet ihr alle Wege dazu in den Shownotes und auf der Website. Und länger halte ich den Unterstützer-Dank-Blog gar nicht mehr. Also danke dafür.
Jo, auch von mir nochmal danke und haut ein fröhliches Smash in die Kommentare.
Cringe. Ja. Dann, wir hören uns hier demnächst wieder und ich wünsche noch einen schönen Abend. Ich gehe jetzt in den Schnitt. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.